Mir gegenüber sitzt Johannes Tobel, um von seinem Unterricht und seiner Erfahrung mit digitalen Medien zu berichten. Wenn er nicht im Podcaststudio hier sitzt, ist er am Erich-Kästner-Gymnasium in Laatzen, Lehrkraft für Mathe und Geschichte, querbeet von Stufe 5 bis 13, seit 2014 im Dienste des Landes Niedersachsen. Er ist neben der Lehrertätigkeit auch Medienkoordinator, Ganztagskoordinator und damit in der erweiterten Schulleitung der Schule. Er koordiniert den ersten iPad-Jahrgang, da werden wir sicher auch nochmal drauf schauen. Und das interessiert natürlich vielleicht mich an dieser Stelle nochmal besonders, er ist auch ein Podcaster. Erstmal, Johannes, herzlich willkommen, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, Jöran, dass ich hier sein darf und von meinem Projekt erzählen kann. Mein Podcast, EKG on Air, habe ich mit einem Kollegen zusammen entwickelt in der Corona-Zeit. Und da wollten wir den Schülerinnen und Schülern unseres Gymnasiums so ein bisschen dieses Neue der Zeit präsentieren, auch unsere Einblicke, die wir gewonnen haben und wo wir auch sagen, das interessiert euch Schülerinnen und Schülern, und wollten so ein bisschen Nähe generieren an der Stelle. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Wöchentlich eine Folge, immer so roundabout zwischen 15 und 20 Minuten. War eine sehr schöne Erfahrung und hat auch ein ganz positives Feedback gebracht.
Und es ist öffentlich, das heißt, wir können es verlinken in Begleitung zu diesem Gespräch. Das sage ich dann schon mal vorweg. Alles, was wir hier besprechen und was öffentlich zu finden ist, das verlinken wir auch. Und ganz am Ende des Podcasts gehen wir auch darauf ein, was Johannes mitgebracht hat an Materialien, mit denen man dann sich nicht nur anhören kann, was Johannes gemacht hat, sondern auch versuchen kann, was man damit nachmachen, sich inspirieren lassen, verändern, adaptieren kann etc. für die eigene Praxis. Damit steigen wir schon mittendrin ein. Du hast mit Schülerinnen ein Buch gemacht.
Das stimmt, genau so.
Was war's?
Ich habe ein, das war vor einem Jahr, also 2021 im Frühjahr, und wir waren mittendrin in der tiefsten Corona-Zeit und die Schulen waren geschlossen, Inzidenzen, da würden wir jetzt heute im Jahr 2022 drüber lachen, bei irgendwie 150. Wir durften nicht in die Schule und wir haben ein E-Book erstellt zum Thema Die Welt nach 1945, die Welt im Kalten Krieg. Und das natürlich im Fach Geschichte in einem 10. Jahrgang. Die Klasse hatte ich schon 2 Jahre vorher. Und ich muss dazu sagen, es ist ein Projekt gewesen, was mir am Herzen lag. Und auch die Schülerinnen und Schüler im Nachhinein auch gesagt haben, Mensch, das hat mir richtig was gebracht. Grundgedanke war, jedes Team sollte sich ein Thema überlegen, was es besonders herausfordernd fand und auch besonders spannend fand. Also aus einem riesen Potpourri an 10 möglichen Themen haben wir besprochen. Auch möglich war es, auch eigene Themen mit einzubringen, wenn man denn was hatte. Hat keiner gemacht, aber war möglich. Und zwischen Vietnamkrieg, Afghanistankrieg, Kuba-Krise, aber auch Bau der Berliner Mauer, war alles mit vertreten. Und der Grundgedanke war, sie sollten dieses Thema in einem E-Book präsentieren. Genutzt habe ich dafür den Book Creator, aber ich muss dazu sagen, nicht in der Free-Version, da bin ich ein bisschen an die Grenzen gekommen, sondern ich hatte die Vollversion dann auch gekauft, nachdem ich festgestellt habe, man kann nur ein Buch veröffentlichen in der Free-Version. Das ist schlecht, wenn man mehrere Bücher gerne gestalten möchte, die man nachher zusammenfügt. Und habe mir dann auch eine Vollversion gegönnt für das Projekt. Und ich muss dazu sagen, es hat sich absolut gelohnt und ich würde es immer wieder machen an dieser Stelle. Der Anfang war, wir haben ganz lose die Themen gesammelt in einem gemeinsamen kollaborativen Dokument bei Google Docs. Die Schülerinnen und Schüler haben im Breakout-Raum überlegt, welches Thema sie gerne bearbeiten wollen, in der Videokonferenz alles, da wir uns ja nicht treffen konnten. Und haben sich dann zugeordnet, je nach Interesse. Und die Gruppengröße war auf maximal 4 begrenzt, aber man konnte auch alleine arbeiten. Also es war völlig in Ordnung, wenn jemand gesagt hat, nee, ich möchte gerne alleine arbeiten, dann passt das auch.
Wie hat sich das verteilt? Wie viele Leute wollten alleine arbeiten?
Eine Person hat allein gearbeitet. Aha. Das war auch völlig in Ordnung. Der war schon immer so in diese Richtung, dass er für sich alleine das auch gern gemacht hat. Und auch das Projekt war auch total gut, was er dann herausgebracht hat. NATO-Doppelbeschluss hat er bearbeitet, was ich ziemlich spannend finde, auch in Jahrgang 10. Und das Ergebnis war auch toll. Grundsätzlich haben sie dann Materialien von mir bekommen, also so Basic-Materialien in einer Taskcard, also das ist auch nachher, das Material steht auch zur Verfügung, das verlinke ich auch. Da ist alles mit drin, also so ein Basisbeitrag, Kalter Krieg, und dann eben die einzelnen Themen mit einem Text und vielleicht einem kleinen Video versehen, wo sie sich selbst versorgen konnten mit Informationen.
Vielleicht nochmal zu den Grunddaten. Wir erinnern uns, dass ja tatsächlich gerade in der Corona-Zeit nicht alles so lief wie sonst. Hattet ihr tatsächlich nochmal Stundentafel oder ähnliches? Mhm. Was heißt das bei euch?
Wir hatten wirklich regulären Unterricht nach Plan. Also ich habe montags, glaube ich, immer in der 5. und 6. Stunde mit denen Geschichte gehabt. Und die andere Zeit Mathe, also das, ja, und das war wirklich nach Plan und die Lehrkräfte konnten entscheiden, ob sie eine Videokonferenz machen oder anderweitig asynchrone Verfahren zu entwickeln, das war denen freigestellt. Ich habe mich irgendwann dazu durchgerungen, nur noch Videokonferenzen zu machen, weil ich da auch einfach für mich den Sinn gesehen habe, zu sagen, hey, ich kann das jetzt auch gut gestalten und kann auch die Unterrichtsprozesse gut für die Schülerinnen und Schüler visualisieren und sichtbar machen. Boah, das war schon ganz in Ordnung.
Doppelstunde heißt bei euch 90 Minuten?
Richtig.
Und das heißt, ihr hattet einen Termin die Woche?
Genau.
Und wie viel hattet ihr insgesamt Zeit?
4 bis 6 Wochen haben wir an dem Projekt gearbeitet. Also 4 Wochen reine Erarbeitungszeit und 2 Wochen noch so eine Feedback-Phase. Da komme ich vielleicht noch später auch nochmal drauf. Also wir haben uns in einer Doppelstunde zusammengesetzt und haben Themen besprochen. Die haben dann im Nachgang nach der Videokonferenz haben sich das dann zusammengefügt und abends standen dann die Gruppen fest, wer was macht. Das wurde dann auch, habe ich in der Mail nochmal rumgeschickt an alle hier, bearbeitet das mal, ihr seid jetzt die Gruppe. Und dann kam der Arbeitsauftrag für die nächsten 4 Wochen. Sie haben den Zugang zu dem E-Book bekommen, haben ein kleines Erklärvideo bekommen. Und wie das funktioniert, das hat 2 Minuten gedauert, glaube ich, das Erklärvideo, was ich bei YouTube gefunden habe zum Book Creator und dann haben
wir das losgelegt. Du hast nicht erstmal noch eine Woche einführen müssen, ein eigenes Buch machen.
Nö, habe ich
das
nicht.
Das mag jetzt ja auch überraschend sein. Also dann konnten die das einfach?
Jein, also ich habe ihnen selber diesen Zugang gewährt. Also jeder hat seinen eigenen Zugang bekommen und sie haben gesehen, was sie machen sollten, haben ein kleines Video gesehen, welche Möglichkeiten bestehen und sie sollten es ausprobieren. Und ich fand diesen Schritt eigentlich einen der spannendsten Schritte, weil sie haben es ausprobiert und man konnte dabei zusehen, wie sie ausprobiert haben, weil ich ja den Überblick über alle Bücher hatte. Und die haben versucht, die Schriftgröße anzupassen, dann die Überschrift, dann Bilder, dann wollten sie eine Verlinkung. Und man hat gemerkt über die Zeit, dass sie immer weiter mit diesem Programm gespielt haben und neue Sachen entdeckt haben. Also, dass man zum Beispiel ein Inhaltsverzeichnis gestalten kann mit Verlinkung. Also, dass man in das Inhaltsverzeichnis reingeht und man kann direkt zu der Seite springen, wo denn dieser Abschnitt beginnt, den ein Schüler irgendwie gestaltet hat. Das war so der Grundgedanke. Ich muss dazu auch sagen, wir haben im Vorfeld noch geklärt Bewertungskriterien. Die habe ich nicht aufgestellt, sondern das haben die Schülerinnen und Schüler selber gemacht. Was muss ein Buch haben, damit es wirklich ein gutes Buch ist in diesem Bereich?
Wie ist das ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Die sind in Breakout-Räume gegangen, in der Videokonferenz, also in der 2. Woche haben die das gemacht. Die hatten währenddessen schon die Themen, aber ich habe die eingeladen in Videokonferenz wieder, montags 5. bis 6. Stunde. Und ich habe gesagt, so, was ist jetzt ein gutes Buch für euch? Das war die Leitfrage für die Stunde und dann mussten sie in den Breakout-Räumen, haben sich in den Gruppen ausgetauscht, dann haben sie es in so ein Google Docs-Dokument eingefügt und wir haben dann darüber in der Videokonferenz diskutiert, was jetzt unsere Bewertungskriterien sind und es haben sich nachher 3 so Großpunkte herausgestellt, das war einmal Struktur und Sprache, also ganz wichtig war Aufbau, Einheitlichkeit, roter Faden, auch eine angemessene Wortwahl wurde ganz häufig gesagt. Also das war für die Schülerinnen und Schüler sehr wichtig. Dann Verständlichkeit des Themas, also dass es nachvollziehbar ist, dass es lesbar ist, also dass es eben nicht umgangssprachlich formuliert ist, sondern wirklich in einer Art von Buch verfasst ist. Und auch Ausführlichkeit und inhaltliche Tiefe. Also, dass es nicht eine gewisse Oberflächlichkeit beinhaltet, sondern wirklich inhaltlich auch tiefer geht als vielleicht so normaler so ein Verfassertext im Geschichtsbuch, dass der noch tiefer geht. Und den spannendsten Punkt, den ich fand, war Kreativität. Den haben sie selbst gewählt, die Schülerinnen und Schüler. Also, unterschiedlicher Medieneinsatz, Arbeit mit Sprache, Arbeit mit Videos, Arbeit mit Links. Idee der Umsetzung des Themas. Also es gibt eine Gruppe, die hat ein Drehbuch geschrieben zur Kuba-Krise. Die haben sich überlegt, dass ein Vater und eine Mutter ihren Kindern erzählen, also die Kinder finden auf dem Dachboden einen Zeitungsartikel zu der Kuba-Krise und das ist in einer Box drin. Und der Vater und die Mutter erzählen ihren Kindern, wie damals die Situation um die Kuba-Krise war. Und das als Drehbuch haben sie das formuliert und haben ihre eigene, hat die Mutter gespielt, der andere hat den Vater gespielt. Es war eine reine Mädchengruppe. Das war so spannend, das zu sehen, wie inhaltlich die da reingegangen sind und auch mit welchen Emotionen. Und das wäre mit anderen, das wäre mit so einem normalen Geschichtsbuch einfach nicht möglich gewesen. Und das fand ich beeindruckend, was man daraus machen kann und an der Stelle, wie sie das auch umgesetzt haben.
Und dann haben die losgelegt. Also das Buch machen haben sie quasi gelernt, während sie es gemacht haben.
Genau.
Sie hatten die Kriterien vorher festgelegt. Wir sind in Woche 3.
Genau, wir sind in Woche 3.
Was passiert?
Sie hatten einmal die Aufgabe, ich fange mal von vorne an. Ich habe immer mich am Montag zur 5., 6. Stunde ihnen zur Verfügung gestellt, indem ich eine Videosprechstunde angeboten habe. Ich saß vor meinem Rechner, auch wenn keiner kam, 90 Minuten. Ich hatte ja auch genug andere Sachen noch zu tun. Aber wenn jemand sich eingewählt hat, war ich da und sie konnten sich Feedback holen von mir. Wir sind an der Stelle. Ist das in Ordnung so? Können wir das so machen? Können Sie uns noch Unterstützung geben? Haben Sie noch Material zu dem Thema? So, also in die Richtung? Oder haben Sie noch eine Idee, wo wir das finden können? Da waren auch welche dabei, die das gemacht haben, die das auch angenommen haben. Ich glaube, 3 Gruppen insgesamt, von insgesamt 7 Gruppen, haben das auch wirklich regelmäßig wahrgenommen. Und ein Termin mussten sie mit mir machen, der verpflichtend war, wo sie zur Halbzeit etwa ihr Projekt einmal vorstellen, wo sie stehen. Und das fand ich ganz besonders spannend, weil das war unabhängig von der Zeit. Das haben wir irgendwann nachmittags um 15, 16, 17 Uhr gemacht. Könnte man halt auch im Unterricht, wenn man jetzt nicht in Distanzunterricht ist, auch einpflegen. Eine Sprechstunde oder andersrum, das war so ein Zwischenergebnis, würde ich das mal nennen, wo sie einfach berichtet haben, wo sie stehen, welche Schwierigkeiten sie haben, wer gerade was macht und woran sie gerade arbeiten.
Ist das mit dir individuell gewesen oder in der Gesamtgruppe?
Nein, das war mit mir individuell. Genau, und da haben sie dann halt vorgestellt, wo sie stehen, da habe ich dann nochmal Tipps gegeben, da kam dann auch manchmal zur Sprache, dass die Gruppenarbeit nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, das war auch in Ordnung und das haben wir dann auch versucht zu klären gemeinsam. Ja, und dann haben sie einfach weitergemacht und sie hatten dann in der 5. Woche, ich konnte ja immer sehen, wo sie gerade stehen und habe auch darauf reagiert, habe gesagt, oh, so viel ist das ja noch gar nicht, was ihr habt oder oh, ihr seid ja schon auf einem richtig guten Weg, haben sie dann die Aufgabe gekriegt, diesen Prozess als Selbstreflexion zu schreiben. Also sie mussten, das war auch ein Teil nachher der Beurteilung, sie mussten eine Selbstreflexion schreiben über das, was sie gemacht haben. Also wir haben uns zusammengefunden, wir haben gemeinsam Videokonferenzen gemacht, wir haben uns das aufgeteilt, wir haben... Ja, wie auch immer, also alles Mögliche, was in diesem Prozess vorherrschend war, wo sie Schwierigkeiten gesehen haben, haben sie verschriftlicht. Teilweise haben manche 2 getippte Seiten abgegeben als Selbstreflexion und das fand ich so spannend zu lesen.
Das war individuell? Oder?
Das war individuell. Ja. Jeder hat das für sich gemacht und jeder hat auch die Form gewählt. Manche haben das über eine Sprachnachricht gemacht, indem sie das einfach eingesprochen haben. Manche haben das abgetippt, so ein bisschen wie runterschreiben, diesen ganzen Prozess. Haben auch gesagt, was sie verbessern würden das beim nächsten Mal. Also sie mussten das erst, nachdem sie es abgegeben haben, also das Produkt, also das Buch mussten sie abgeben. Das war dann irgendwann Deadline. Und danach mussten sie das eine Woche später dann diese Selbstreflexion abgeben. Das war so das im ganzen Projekt drin.
Haben die sich zwischendurch überhaupt mal als Klasse gesehen?
Nein.
Das heißt, die haben die ganze Zeit so vor sich hingearbeitet. Ja. Du hast gesagt, die Hälfte ungefähr ist zu dir gekommen für Feedback jenseits des Zwischenstopps. Wenn du sagen würdest, die 3 Gruppen, die zu dir gekommen sind, hatten die irgendeinen gemeinsamen Nenner? Würdest du sagen, was für Gruppen sind zu dir gekommen und was für Gruppen nicht? Oder mit welchen Anliegen?
Also es sind Gruppen gekommen zu mir, die vor allem mehr Informationen haben wollten. Also, und noch eine andere Gruppe, da komme ich aber gleich zu. Also die Gruppen, die mehr Informationen haben wollten, wir beschäftigen uns gerade mit dem Vietnamkrieg und wollen den filmischen Teil davon uns angucken. So, wo können wir Informationen herkriegen? Gibt es Filme, die wir gucken können, damit wir das noch vertiefen können? Die eine Gruppe hat aber eher den methodischen Teil als Frage gehabt. Also ist das in Ordnung? Das war diese Gruppe mit dem Drehbuch. Können wir das so machen? Ist das in Ordnung, auch aus geschichtswissenschaftlicher Sicht? Und wäre das nicht eine Verfälschung von Quellen? Da waren dann eher so Sorgenfragen in Richtung Methodik, ob das so auch passt. Die beiden, also das waren so die Hauptanliegen in den Gruppen. Und dann kam halt manchmal so ein bisschen raus, ja, wir haben, der arbeitet leider, oder dann haben sie untereinander gesagt, ja, der arbeitet leider gerade noch nicht so viel, oder wir warten noch auf die Ergebnisse von dem und dem, also so nett formuliert. Aber das waren die einzigen, also das waren so die Fragen, die da gekommen sind, ja.
Genau. Und du hast gesagt, konntest die Fortschritte ja quasi live beobachten, indem du in die quasi Manuskripte reingucken konntest, also in die Entwurfsstadien. Wie häufig war das, dass du da sozusagen interveniert hast und entweder was nachgefragt oder angeregt hast?
Also es war nicht häufig, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe ja diesen Prozess mir angeguckt und ich war immer wieder begeistert, wie weit sie schon sind an manchen Stellen. Und konnte aber auch sehen, dass manche Leute eben, so ein bisschen, ja, ein guter Diamant kommt erst dann, wenn er lang genug gepresst wird. Also an der Stelle, das war schon, ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich habe da halt jeden Tag mal reingeguckt in die Produkte.
Du hast jeden Tag in 7 Sachen reingeguckt?
Ja, immer mal wieder. Ich habe mal immer so mir, ja, ich hatte dann mal Zeit zwischen 2 Videokonferenzen, habe ich mir 2 Bücher angeguckt und habe einfach mal gesehen, wo stehen die gerade und was könnte man denen in der nächsten Videokonferenz, also wenn die zu mir kommen oder wenn wir jetzt diesen Zwischensprint, nenne ich das ganz gerne, also Zwischensprint im Sinne von wir besprechen einmal kurz, wo wir stehen, dass ich denen dann auch rückmelde, ich habe mir Folgendes angeguckt, ich habe gesehen das, könnt ihr vielleicht das nochmal ändern oder könnt ihr darauf nochmal mehr Bezug nehmen, das kommt mir ein bisschen zu kurz, wenn ich da so reingucke, sodass sie von mir wirklich ein inhaltliches, aber auch methodisches Feedback bekommen haben. Mhm. Ja.
Wir nähern uns dem der Veröffentlichung oder der Finalisierung? Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Final war es dann so, sie hatten eine Deadline. Ich glaube, ich habe das sogar noch mal um eine Woche verändert, weil sie mich da auch gebeten haben. Das war auch in Ordnung. Also ich bin da ja auch nicht so, dass ich sage, nach 4 Wochen, jetzt ist Deadline. Und dann hatten sie auch wirklich Anliegen, wir haben hier noch Folgendes und Texte. Und habe ich es dann um eine Woche verlängert, das ist auch in Ordnung. Ja, und dann war die Veröffentlichung und ich habe daraus ein ganzes Buch gemacht. Beim Book Creator kann man einzelne Kapitel oder einzelne Bücher zu einem Buch zusammenführen. Das ging auch relativ einfach. Und dann hatten sie eben ein gemeinsames Werk. Und jetzt kommt eigentlich die ganz spannende Sache, nämlich jetzt kommen noch nicht ich mit der Bewertung und Beurteilung, sondern erstmal kamen jetzt die Schüler und Schülerinnen und haben sich überlegt, sie sollen sich die anderen Sachen angucken. Und sie sollen nach ihren selbstgestellten Kriterien überlegen, ob dieses Buch diese Kriterien erfüllt, und sollten dann auch eine Notentendenz abgeben. Also 2-, 3+, was weiß ich. Und haben sich überlegt, gemeinsam in der Videokonferenz mussten die dann, also auch nicht in meiner Videokonferenz, sondern die durften das selber wählen, ob die das nachmittags, abends oder wann auch immer gemacht haben. Ich glaube, manche haben auch sehr viel abends gearbeitet und die haben sich auch zur Videokonferenz getroffen und haben das dann besprochen. Und das haben sie dann in ein kollaboratives Dokument eingetragen und man sah dann richtig so, wer was geschrieben hat, welche Tendenzen, warum sie sich dafür entschieden haben, weswegen. Also wirklich so ein Peer-Feedback, nachdem es dann veröffentlicht worden ist, um den anderen auch zu signalisieren, wir sehen, was ihr gemacht habt, weil sie es vorher nicht sehen konnten. Sie konnten vorher nicht sehen, was die anderen machen. Ja, und das habe ich natürlich auch mir angeguckt, was ich sehr, sehr spannend fand, weil es auch einfach nochmal ganz andere Einblicke gab und ganz, weil auch so Gewichtungen vorgenommen wurden. Also da wurden dann die Kreativität massiv gewichtet bei manchen Gruppen. Bei manchen war das dann eher die Verständlichkeit des Themas, was komplett eine andere Gewichtung erfahren hat. Und aber sie sind trotzdem in ihrer Bewertung, die sie aufgenommen haben, sind sie sehr nah dran gewesen, auch wo ich intendiert sind. Also das war auch, also die Deckung war sehr, sehr hoch an der Stelle, wo ich auch intendiert habe.
Hast du eine grobe Einschätzung, wie viel zeitlichen Aufwand dann tatsächlich die Gruppen bis dahin so investiert hatten?
Das kann ich schwer sagen. Also ich kann das nicht mit einer Zahl betiteln, weil ich auch, also ich weiß, dass manche da sich wirklich reingefiebert haben und teilweise da bestimmt 8, 10, 12 Zeitstunden nur für ihren Teil, und das war nur deren Teil, bearbeitet haben. Manche haben wahrscheinlich auch weniger genommen, das vermute ich jetzt einfach mal ganz stark. Ich kann das gar nicht so betiteln. Sie haben es mir zumindest auch nicht rückgemeldet, also wie viel Zeit sie investiert haben an der Stelle. Mhm. Aber um das auch so ein bisschen noch dann hinzuzuführen, es hat keiner sich beschwert, dass es zu viel war. Also um es umzudrehen, diesen Gedanken. Also niemand war da, hat gesagt, oh nee, oh, das war jetzt aber so viel Arbeit, sondern es war eher dieses, hey, wir haben jetzt mal was Kreatives gemacht, wir haben mal ein E-Book veröffentlicht.
Jetzt kommen wir zu einer schwierigeren Disziplin, aber du als fortgeschrittener Podcaster wirst das Menschen. Und zwar ist es jetzt ja ein E-Book, aber wir können es nicht sehen im Podcast. Das heißt, du musst uns vermitteln, wie sah das dann aus, das fertige Produkt?
Also sie mussten eine Deckblatt oder eine Deckseite entwickeln, wo dann ausdrucksstarke Bilder. Ich mache jetzt mal die Kuba-Krise als Beispiel. Da war dann irgendwie Kuba und dann die Ringe, irgendwelche Atombomben, eine Karikatur, die berühmte Kennedy-Karikatur, wie er mit Khrushchev den Armdrücken macht. Das war eben oben auf dem Deckblatt drauf. Dann kam ein Inhaltsverzeichnis, was sie sich überlegt haben, also strukturiert. Von den Anfängen über die Eskalationen der Krise und eben in dem Fall als Drehbuch formuliert. Das war eben das Schwierige, das war eben da nochmal eine Metaebene, die da eingebaut worden ist, aber die anderen E-Books waren ähnlich aufgebaut, also die hatten immer ein Inhaltsverzeichnis, man wusste, wo man sich hinbefindet. Manche haben das mit den Links gemacht, dass man eben auf den Inhalt klicken konnte und ist sofort zu der Seite gesprungen. Manche haben das nicht gemacht, das war auch in Ordnung, je nachdem, was sie eben wollten. Dann kam meistens etwa so ein grober Überblick über das Thema. Jetzt nicht bei der Kuba, das war eine Ausnahme. Bei den anderen war es halt wirklich einmal kurz ein Einstieg, mit Bildern versehen, kleine Quellentexte, mal was Eingesprochenes, ein Zitat, was von den Schülerinnen und Schülern mit einer Audio eingebracht worden ist, wo man reinklicken konnte. Und dann hatten sie halt eben inhaltliche Vertiefungen, also beispielsweise Vietnamkrieg, da sind sie dann auf die filmische Auseinandersetzung mit Vietnam gekommen oder My Lai, also das Massaker von My Lai, was massiv also dazu geführt hat, dass die so eine Antikriegskoalition in den USA entstanden ist, als das öffentlich gemacht worden ist. Da haben sie sich drauf fixiert und haben auch geguckt, wie kam das an, welche Filme, Apocalypse Now, aber auch Full Metal Jacket haben sie sich angeguckt, dann wurde mir auch erzählt, ja, wir durften ja jetzt endlich mal so einen Film zu Hause gucken und dann haben wir das mit Papa zusammen geguckt und also wirklich auch so ein, nicht nur eben, wir gucken das und lesen uns das durch, sondern das war so, bei manchen wirklich, die hat das ergriffen und hat dann auch das Gefühl vermittelt, ich kann jetzt auch über diesen Tellerrand rüber gucken und das hat man nicht bei allen Gruppen, muss ich fairerweise sagen, aber bei vielen Gruppen gemerkt. Ja, und dann am Ende mussten sie ein Quellenverzeichnis auch, wo sie das herhaben, ihre ganzen Sachen haben. Also wirklich von Anfang an so eine Einleitung, Hauptteil zergliedert mit einem roten Faden, also wirklich das Gefühl hat, das wird jetzt beschrieben, teilweise auch mit Karten versehen, wo welche Angriffslinien sind, wo was passiert, Bilder. Manche haben auch tatsächlich dazu entschieden, manche Bilder nicht zu nehmen, weil sie ihnen zu grausam waren. Also im Vietnamkrieg haben manche da auch die Entscheidung gefällt, haben gesagt, nein, das wollen wir nicht veröffentlichen in unserem Buch. Und und haben am Ende dann Quellenangabe gemacht. Mehr nicht. Das war so wirklich wie so ein rundes Buch.
Dann konnten die das für sich nutzen. Was heißt denn veröffentlichen bei dieser Plattform? Ist das dann gleich öffentlich?
Also nein, das ist öffentlich heißt in dem Sinne, dass man es als EPUB runterladen kann. Also für mich selber kann ich das dann runterladen und ich kann es auch runterladen. Es ist noch nicht so weit veröffentlicht, dass man es finden kann. Das ist nicht der Fall. Das hätte man machen können, habe ich aber nicht. Wir wollten es erstmal intern belassen.
Mhm. Das heißt aber, die Schülerinnen konnten alle auch eine eigene Kopie für sich speichern.
Das habe ich denen zur Verfügung gestellt.
Ja. So, Projekt beendet, Auswertung. Vielleicht machen wir jetzt eine Meta-Auswertung. Wie ist es gelaufen? Was würdest du jetzt rückblickend sagen?
Also, rückblickend würde ich das immer wieder machen. Und für mich war das Tolle an diesem Projekt, dass die Kinder endlich mal die Möglichkeit hatten, ihren kreativen Ideen freien Lauf zu lassen. Sie haben das ganz viel von mir schon mitgekriegt im Unterricht, was man machen kann. Und sie haben versucht, das zu adaptieren und haben zum Beispiel Bilder auch so ThinkLink oder ich weiß gar nicht, Genially heißt das. Also es sind Plattformen, wo man Bilder interaktiv gestalten kann. Und das haben sie selber für sich gemacht. Weil ich das ihnen im Unterricht vorher gezeigt habe, haben sie das auch mit eingebunden. Also die haben versucht, Lösungen zu finden für Probleme, die sie für sich gewonnen haben und haben überlegt, wie kann ich es noch kreativer gestalten, so dass da noch mehr Inhalt drin ist und noch mehr Out-of-the-Box-Denken, also dieses Denken, ich muss das jetzt nur als Buch, das haben manche gemacht, aber viele haben einfach versucht, auch nochmal on top zu gehen. Das, was man im Unterricht eigentlich ganz, ganz selten hat und dieses neu zu denken, wie man in ein Thema anders noch reingehen kann und es auch anders vermitteln kann. Also sie waren ja jetzt auch auf einmal Produzenten für etwas, was sie anderen vermitteln wollen. Und das war etwas, was, glaube ich, so Unterricht im Normalfall leider ganz häufig nicht schafft. Und jetzt auf einmal hatte ich das Gefühl, ich habe jetzt keine Daten oder so, dass ich das belegen kann, aber es wurde mir zumindest rückgemeldet und ich hatte auch das Gefühl bei den Produkten, dass das so auch rüberkam.
Du hast gerade gesagt, du würdest es auf jeden Fall nochmal machen. Was würdest du ändern oder ergänzen?
Also was ich definitiv ändern würde, ist, dass man vielleicht nochmal am Anfang eine kleine Phase hat, so eine Phase, wo man den Book Creator nochmal vorstellt. Also 5 von 7 Gruppen hatten überhaupt keine Probleme. 2 hatten schon ein bisschen Schwierigkeiten, damit umzugehen. Das ging dann irgendwie teilweise nicht so gut. Da würde ich vielleicht nochmal so eine zentrale Phase mit einbauen. Was ich leider auch nicht geschafft habe, ist, dass die Schülerinnen und Schüler nochmal in so einer Auswertungsphase, also so kategorische Einsichten gewonnen haben. Dass das miteinander verwoben ist, diese Prozesse im Kalten Krieg jetzt auf einer inhaltlichen Ebene. Da würde ich das nächste Mal das nochmal mit einfließen lassen. Wir hatten dann so Phase, dass wir wieder neu in die Schule kamen und Dings war beendet und dann waren irgendwie andere Sachen wichtig, aber das würde ich das nächste Mal anders machen, dass man noch wieder so eine gemeinsame Phase hat, was ist eigentlich bei den Prozessen ähnlich, was ist unterschiedlich, wo gleicht sich etwas und dass sie eben so diesen Prozess von 45 bis 89 halt als so mit Einsichten versehen. Also dass das eigentlich immer wieder gleiche Prozesse in anderen Bereichen ablaufen. Das würde ich gerne, glaube ich, nächstes Mal ein bisschen anders machen.
Die haben jetzt ja nicht nur was über den Kalten Krieg oder die Kuba-Krise gelernt, sondern auch noch vieles rundherum oder nebenbei fast. Kannst du das einfach mal eine kleine Auflistung machen? Was haben die Schülerinnen da gelernt
in diesem Projekt? Sie haben gelernt, meiner Meinung nach, oder die Kompetenz würde ich es eher sagen, erworben, dass sie sich terminieren, wann sie sich treffen, mit wem sie sich treffen, in welcher Form sie sich treffen, also Videokonferenz, haben gelernt, ihren Bildschirm zu teilen, haben gelernt, sich Dokumente hin und her zu schicken, kollaborativ an Dingen zu arbeiten. Sie haben gelernt, ein kreatives Produkt zu gestalten, was gewissen Kriterien entspricht, und haben damit dann natürlich auch immer wieder so einen Prozess durchlaufen, fast schon so einen heuristischen Prozess, dass man sagt, ja, an der Stelle müssen wir jetzt aber noch mal ein bisschen anders arbeiten, das ist mir noch nicht kreativ genug oder an der Stelle ist es inhaltlich noch nicht tief genug. Sie haben gelernt, mit Peer-to-Peer-Feedback umzugehen und sie haben gelernt, auch mit meinem Feedback umzugehen und mich auch als jemanden zu sehen, der jetzt nicht unbedingt als der Inhaltsgeber vorhanden ist, sondern eher als Begleiter des Ganzen. Also ich stehe zur Verfügung, ich bin jemand, der zuhört, ihnen Tipps und Ratschläge gibt, aber wenn sie das nicht brauchen oder nicht wollen, dann müssen sie es nicht wahrnehmen, außer bei einem Termin halt, den ich vorgegeben habe. Und dass sie sich dann solche Sachen gehalten haben und einen selbststrukturierten Lernprozess und auch Arbeitsprozess vorzugeben, sich selber zu optimieren und das auch noch zu reflektieren. Ich glaube, das ist für mich persönlich war eine der spannendsten Sachen, die Selbstreflexion zu lesen. Weil jeder Schüler hat eine Selbstreflexion abgegeben und die war teilweise gigantisch formuliert, teilweise auch, wo man sagt, ja, ich sitze hier jetzt um 1 Uhr nachts und es macht mir gerade keinen Spaß. Und am nächsten Tag, und dann schreibt sie, ja, aber nächsten Tag war wieder total toll, weil ich eine gute Idee hatte. Also, wo man so ins Innere reingucken konnte, das, was man im Unterricht nicht hat, so dieses Visual Learning, würde ich das mal nennen, wo man wirklich mitkriegt, was Schülerinnen und Schüler durchleben in diesem Prozess. Das fand ich richtig spannend und würde auch immer wieder empfehlen, Selbstreflexion zu einem Arbeitsprozess zu formulieren. Mhm.
Ich würde gerne noch ergänzen, dass Sie auch gelernt haben, ein Stück weit so zu denken wie jemand, der ein Geschichtsbuch schreiben muss. Also quasi wie eine Historikerin oder ein Historiker auch ein Stück weit zu denken.
Da fällt mir aber gerade was zu ein noch. Also ja. Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Das würde ich nächstes Mal noch anders machen. Mir hat an manchen Stellen, wenn ich jetzt vom inhaltlichen Gedanken fehlt, die Auseinandersetzung mit Quellen manchmal ein bisschen kam mir zu kurz. Das muss ich aus inhaltlicher Sicht sagen. Das würde ich nächstes Mal noch ein bisschen stärker in den Fokus rücken, was man zum Beispiel sagt, diese Quelle ist zentral und die muss auch vielleicht bearbeitet werden, weil das ja auch was Fachimmanentes ist mit Quellen, Umgang mit Quellen, Auseinandersetzung mit Quellen. Das kam mir aus Historikersicht etwas zu kurz. Das würde ich nächstes Mal noch ändern. Deswegen vielleicht auch da als Ergänzung ganz gut.
Und was bei dir jetzt auch ganz selbstverständlich klang, ist ja sozusagen ein multimediales Denken oder Arbeiten. Ne? Sowohl bei dem, was sie an Quellen herangezogen haben, was du beschrieben hast, als auch was sie dann umgesetzt haben. Wo für dich jetzt auch ganz selbstverständlich ist, dass man da auf einem E-Book ein Audio-File einbauen kann etc., ist ja jetzt nicht was, was man sagen kann, das ist sonst in jedem Unterrichtssetting selbstverständlich, dass das sozusagen so multimedial passiert.
Da stimme ich dir zu. Also, es war eher der Gedanke der Schülerinnen und Schüler, wir wollen mal nicht nur immer Text lesen.
Ja.
Und aus diesem Gedanken ist entsprungen, was können wir anderes machen? Was bietet mir diese Plattform Book Creator? Was bietet die mir? Aha, ich habe da oben irgendwie so ein Plus-File und dann kann ich da eine Audio einfügen. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir mit der Audio machen können. Dann habe ich da irgendwie ein Videosymbol. Oh ja, kann ich auch ein Video? Oh, ich kann mich sogar selber filmen, wenn ich das mache. Also dieser Gedanke, dass sie sich mit etwas auseinandersetzen, was völlig neue Möglichkeiten schafft. Und das, glaube ich, hat ihnen sehr gut geholfen. Und ich kann vielleicht ergänzen, einer dieser Schüler hat, der ist jetzt in der 11. und der hat mir dann irgendwie per Messenger, also über unsere iSurf-Plattform geschrieben, Herr Tuhl, ich brauche unbedingt mal ein Tool für einen Zeitstrahl. Und ich habe ihn gar nicht im Unterricht mehr. Und er schrieb mir und ich habe ihm dann irgendwie aus einer Sitzung heraus geschrieben, ja, probier das doch damit mal aus. 10 Minuten später, funktioniert perfekt, vielen Dank. So, also dieses Denken, dass Medien und digitale Arbeitswelten eben einen Schlüssel oder eine Möglichkeit zur Problemlösekompetenz darstellen. Und zu sagen, ich habe hier ein Problem, ich suche dafür etwas, was das, was ich im Kopf habe, es lösen kann. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was als Kernkompetenz mit rausgegangen ist. Bei vielen, nicht bei allen. Das ist ja aber auch, wenn ich ehrlich bin, im normalen Unterricht ist das auch nicht so.
Das stimmt. Gucken wir nochmal auf den Hintergrund deines Projektes. Diese ganze Reihe, die wir hier machen, hat ja auch die Idee, dass neben der Inspiration auch die Möglichkeit zum Nachmachen gegeben ist. Gab es irgendwelche Sonderbedingungen, wo man jetzt sagen würde, na, das kann man nicht so einfach nachmachen, weil... Punkt, Punkt, Punkt.
Also grundsätzlich braucht natürlich irgendwie jeder Schüler oder jede Schülerin den Zugang entweder zum mobilen Endgerät, also ein Tablet oder ein PC. Das ist, sollte man schon die Möglichkeit haben. Also im Distanzunterricht war das einfach, weil ich wusste, meine Klasse hat das. Das sollte man schon haben. Zweiter Punkt, die Klasse sollte zumindest schon mal gehört haben, wie man beispielsweise mit einem Padlet oder mit Taskcards umgeht, weil das eben die Plattform war, wo ich die Unterrichtsmaterialien online gestellt habe. Also so eine kleine Grunderfahrung im medialen Arbeiten sollte zumindest ein bisschen vorhanden sein. Wenn man noch ein bisschen mehr Zeit investiert, müsste man das auch nicht haben als Grundvoraussetzung. Ich glaube, was noch als Grundvoraussetzung da sein müsste, ist Offenheit und Haltung. Also als Lehrperson. Offenheit in Bezug darauf, dass ich zulasse, dass andere Produkte rauskommen, als die ich mir selber vorstelle. Und Offenheit auch im Prozess. Dass es mir egal ist, ob die nachts um 1 daran arbeiten, wenn sie das gut können, dann sollen sie das bitte machen und nicht zu meiner vorgegebenen Zeit 5., 6. Stunde. Das andere ist die Haltung, also dass ich dann das Gefühl habe, den Schülerinnen und Schülern nicht übergeordnet als sakrosanter Lehrer, der alles weiß, dazustehen, sondern als eine Person, die den Schülern vermittelt, ich bin für euch da, ich unterstütze euch mit dem, was ich habe. Ich sage aber auch, wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich es nicht. Und dass ich damit keine Schwäche eingestehe, sondern eher eine Stärke eingestehe. Das hat was, finde ich, mit so einer Haltung von Lehrpersonen zu tun, die es ermöglicht, den Schülerinnen auf Augenhöhe zu begegnen. Dann ist, glaube ich, und das ist meine persönliche Meinung, das kann ich nicht auf alles übertragen, aber ich glaube, dann ist der Output, was bei den Schülern ankommt, enorm hoch, weil sie das Vertrauen haben. Da ist jemand, er vertraut uns diese Situation an und er lässt uns auch machen. Ich glaube, das ist so eine Grundvoraussetzung. Ich glaube, man muss es ausprobieren. Das ist mein ganz großer Gedanke. Ich glaube, mal einfach ausprobieren und den Fehler, wenn man oder was auch immer passiert, zuzulassen und mit den Schülern auch zu reflektieren. So, was lief denn jetzt schief? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habt ihr irgendwie vielleicht was falsch gemacht?
Das heißt, wir haben sozusagen jetzt mal die Voraussetzungen bei der Schule oder bei den Rahmenbedingungen, die Voraussetzungen bei der Lehrkraft, Voraussetzungen vielleicht auch bei den Schülerinnen. Geht das nur mit bestimmten Gruppen?
Das ist schwer zu beantworten, die Frage, weil ich das Gefühl, also ich bin ja als Lehrkraft immer mit meinen Schülerinnen und Schülern zusammen und wenn ich denen vorlebe, was ich gut finde und wie ich auch meinen Beruf sehe, ich glaube, dann funktioniert das mit allen. Und ich glaube auch, dass die Schülerinnen und Schüler merken, wenn vor ihnen ein Lehrer steht oder eine Lehrerin steht, die total Lust auf dieses Projekt hat und diese Inspiration mitvermittelt. Ich habe Bock, mit euch das zu machen. Ich habe das zwar noch nie gemacht mit irgendjemandem, aber ich mache das jetzt mit euch. Und ihr seid die Ersten, die es macht. Also so ein Vertrauensvorschuss, der dahinter steckt. Und das Gefühl vermitteln, ihr seid jetzt etwas Besonderes, weil ich das mit euch ausprobiere. Und ich glaube, das gibt so viel Energie bei den Schülerinnen und Schülern, weil ihnen dann was zugetraut wird, was vielfach in ganz vielen Fächern nicht der Fall ist.
Gibt es denn irgendwas, was du sagen würdest, dass das Know-how braucht man als Lehrkraft vorher oder sowas ähnliches? Es hört sich jetzt bei dir so an, als wäre das wirklich
höchstens auf Platz 5. Ja, ein bisschen Know-how braucht man schon. Also man muss einmal sich schon mit dem Book Creator vertraut gemacht haben, wenn man so über das arbeitet. Man kann es ja auch mit anderen Programmen, also wenn eine Schule mit Pages arbeitet, kann auch über Pages eine digitale Portfolioarbeit oder ein E-Book darüber erstellt werden, auch in Ordnung. Man muss sich einmal mit diesen digitalen mit dieser digitalen Helfersoftware, ich nenne es mal so, auseinandersetzen. Das hat bei mir, um wirklich alles herauszufinden, also wie ich den Zugang gewähre dem Kind, dass man so einen Zugangsschlüssel erklärt, hat es insgesamt 2 Stunden gedauert. Das muss man schon investieren, damit man nachher nicht als derjenige da steht, der das in dem Moment nicht weiß. Das erfordert ein bisschen Trial and Error, das ist aber, glaube ich, bei allen Dingen der Fall und die Lust dazu, jetzt sich mit diesem Projekt auseinanderzusetzen und eigenständig auch zu auszubilden. Ich habe dann selber Aufnahmen gemacht, habe da irgendwelche Tonaufnahmen eingefügt in mein Buch, mein Testbuch, ich nenne es gern Testbuch, da probiere ich alles aus und baue einfach alles rein, weil man, und das glaube ich vielleicht ist auch wichtig für so dieses Podcast-Format, ausprobieren, man macht nichts kaputt. Die Sorge, dass man immer irgendetwas kaputt macht und final zerstört hat, die ist ja bei ganz vielen Leuten leider da. Was mache ich denn kaputt? Also höchstens, dass mein Browser abstürzt, passiert eigentlich nicht viel.
In dem Bereich, den du nennst, kenne ich noch diesen diese Vorsicht, sagen wir mal so. Oh Gott, lauter Urheberrechtsverletzung werde ich sofort verklagt.
Genau. Das ist ein ganz großer Punkt, der immer wieder zum Vorschein kommt. Also grundsätzlich erstmal kann man natürlich denjenigen in der Schulleitung oder auch in der Schule fragen, der Datenschutzbeauftragter ist oder auch sich damit auskennt, wie das aussieht. Wenn ich das jetzt natürlich veröffentliche, in der Form, dass es für den privaten Nutzen ist, dann spreche ich mit den Schülerinnen und Schülern schon darüber, dass wir sagen, hey, wo habt ihr eure Quellen denn her? Ist das, welche Lizenz steckt dahinter? Wir haben auch mal gemeinsam überlegt, wie kann man bei Google einstellen, dass ich nur lizenzfreie Bilder bekomme? Also da ist schon so ein bisschen Know-how ist vorhanden, muss man haben und auch den Willen dazu, sich dazu informieren. Aber ich frage mal andersrum, wie viele Lehrkräfte fotokopieren etwas aus dem Buch, was auch Urheberrechte hat und verteilen es und werden auf Plakate gestellt? Ich veröffentliche das ja nicht so, dass es jeder finden kann, sondern es ist ja für unseren kleinen Bereich da. Und da einfach zu sagen, ja, das kriegen die Schülerinnen und Schüler hin. Man macht auch darauf aufmerksam. Und sagt ihnen auch, hier, das geht jetzt nicht. Das ist aber bei Bildern, bei Instagram, bei Twitter, bei wo auch immer, ist das ja das Gleiche. Also diese Kompetenz müssen sie ja auch im digitalen Bereich woanders haben. Das ist ja nicht nur im schulischen Projekt so, sondern sie müssen es ja auch, da sind wir auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der Ebene, wie ist digitale Kompetenz zu verstehen, im Bereich auch von Kommunikation im Netz.
Soweit. Ich würde gerne einen Schlussstrich unter das Projekt machen, noch ein bisschen übergreifende Sachen mit dir erörtern. Hast du noch irgendwas zum Projekt, was wir ergänzen müssen?
Ich überlege gerade mal, einen Moment.
Materialien stellen wir nachher nochmal vor.
Ach so, ja, den Abschluss. Ich musste den ja irgendwie nochmal eine Note mitgeben. Das fehlt. Ich habe es ganz einfach gemacht. Ich habe dieses E-Book genommen und ich habe einen Screencast aufgenommen. Also einfach Bildschirm abgefilmt. Das Buch war da. Und ich habe jede einzelne Seite mit den besprochen in einem Videopodcast, also es war Videopodcast oder ja, so eine Videoaufnahme, wo ich einfach gesprochen habe, gesagt, das gefällt mir, hat mir vorher kurz Notizen gemacht, hat immer so 6 bis 8 Minuten gedauert, das Videofeedback, und das haben alle Schülerinnen und Schüler der Gruppe zugeschickt bekommen. Wo dann wirklich am Ende auch stand, sie durften sich ja auch entscheiden, ob sie eine Einzel- oder eine Gruppennote haben. Das konnten sie auch noch entscheiden. Also so viele Freiheitsgrade. Und die haben dann von mir halt dieses Video bekommen. Und dann standen die meisten, nein, es waren alle Gruppen, die wollten alle eine Gruppennote haben. Und dann habe ich am Ende halt gesagt, das ist die Bewertung. Und ich orientiere mich daran und habe den Kriterien offengelegt, die sie auch gesagt haben. Und das war eigentlich auch schön, weil es auch einfach, es ist so unabhängig. Und die haben sich das dann irgendwann, keine Ahnung, nachts um 3 angeguckt, um nochmal zu sagen, oh, wie schön. Oder eben sofort, man sieht ja auch sofort, wenn dann was kommt. Also haben auch von mir rückgemeldet, dass das jetzt toll ist, dass sie nochmal so ein langes Feedback bekommen haben zu dem Produkt. Das vielleicht noch als Abschluss. Es geht halt auch so, ich muss das ja nicht irgendwie, keine Ahnung, mit den Schülern in Präsenz besprechen. Ich kann es ja auch so besprechen. Ich habe mich bei gefilmt, also ich saß dann vor dem Rechner, habe unten so ein kleines Bild gehabt auf dem Bildschirm und habe währenddessen dann das Buch besprochen und haben dann das als Video zugeschickt bekommen. Ich denke, das war, glaube ich, so ein sehr würdigender Abschluss des Projekts dann auch.
Gucken wir mal auf den Hintergrund, quasi das Making-of. Ich würde gerne von dir wissen, wie kam es dazu, dass du das gestartet hast? Also hattest du konkrete Inspirationen? Hast du es irgendwo abgeguckt? Was hat dazu geführt, dass du dir das zugetraut hast?
Also grundsätzlich habe ich diese App bei Twitter gefunden. Da hat irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer das war, irgendwie hat irgendwie Produkte vorgestellt im Tweet, Book Creator, und schau mal her, was wir hier machen können und was man damit machen kann. Und dann habe ich mir das in meine Lesezeichen gelegt und die Lesezeichen sind voll. Und dann habe ich irgendwann mal wieder drüber gescrollt und habe gesagt, Ben, wir sitzen hier jetzt in diesem Distanzunterricht und die werden bombardiert teilweise von irgendwelchen Aufgabenformaten, die alle irgendwie eigentlich nur die PDFisierung des Unterrichts bedeuten. Wie kann ich da vielleicht mal rauskommen? Zumindest mal einen kleinen Moment. Und und dann bin ich irgendwie wieder über dieses Lesezeichen gestolpert und habe gedacht, ja, das versuche ich jetzt mal, und habe mir dann diese App angeguckt. Irgendwie so am Freitagnachmittag saß ich da und habe mir diese App das ist ja über Desktop, läuft das ja, angeguckt. Und ja, und dann dachte ich mir, okay, das versuche ich jetzt mal. Hab denen das in der Videokonferenz vorgestellt, dass wir das vorhaben. Da war dann auch Begeisterung. Und und so ist das gekommen. Also einfach wirklich gesehen bei jemand anderem, ausprobiert und Lust gehabt, das auszuprobieren.
Das wäre ja relativ ermutigend, weil Leute das jetzt ja nicht sehen, aber hören können und es bei dir auch abgucken können. Dazu gleich nochmal mehr. Davor noch die Frage, wie ist es der Grundgedanke, den du jetzt hattest, und das Thema zusammengekommen? Stand erst das Thema an?
Ehrlicherweise stand erst das Thema an. Und der Themenbereich Kalter Krieg hervorragend für so eine Gruppenarbeit. Ich sag jetzt mal, der klassische Unterricht im Geschichtsunterricht könnte aussehen: Man bereitet so eine Art Lerntheke vor zu allen bestimmten Bereichen des Kalten Krieges. Die holen sich überall einen Einblick, oder es wird so geregelt, dass eine Gruppe ein Thema bearbeitet. Das wird dann als Lernplakat vorgestellt, in der Klasse ausgehängt. Dann wird ein Gallery Walk gemacht, vielleicht nochmal geguckt, welche guten Kriterien oder was hat die Gruppe erfüllt. Und dann wird gemeinsam darüber geredet und das war's. Das ist so der klassische Gang, wenn man denn überhaupt es schafft, den Kalten Krieg zu bearbeiten. Und aus diesem Gedanken habe ich überlegt, also wir können jetzt hier keinen Gallery Walk machen in unserem Distanzunterricht. Was bietet sich denn für eine Möglichkeit, dass sie trotzdem als Gruppe arbeiten, die Ergebnisse zusammenfassen, kreativ arbeiten, jetzt nicht kreativ auf dem Plakat, sondern out of the box, also in irgendetwas, wo sie es auch wirklich anders haben können. Ja, und dann kam die Idee auf, dass man das zusammenbringen konnte, und dann hat jedes Buch halt einen Titel bekommen, und diesen Titel haben sie dann umgesetzt an der Stelle.
Du hast jetzt an den letzten, ich gucke gerade mal auf die Uhr, 43 Minuten, nicht an einer Stelle gesagt, du wolltest irgendwas mit digitalen Medien machen oder sowas ähnliches. Wie kommt es, dass das sozusagen jetzt von dir nie erwähnt wurde, obwohl es doch offensichtlich überall drin steckt?
Weil es für mich normal ist. Also für mich ist, ich habe heute einen wunderbaren Tweet gelesen, das passt gerade dazu. Es gibt digitalen Unterricht, es gibt digitalisierten Unterricht, wir digitalisieren hier alles. Nein, es ist Unterricht. Es ist für mich normal, dass ich das in meinen Unterricht mit einbinde, weil es die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler ist. Es zeigt halt auch, dass ich Bock dazu habe auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, dass ich darüber gar nicht so viel nachdenke. Also ich suche für mich eine Möglichkeit, mit den Schülerinnen und Schülern was auszuprobieren, was für mich aber in den normalen Unterricht gehört. Und mal scheitere ich damit, da gibt es viele Beispiele, dann wird das reflektiert und gesagt wird, was müssen wir nächstes Mal anders machen, damit das funktioniert. Mal werde ich belächelt dafür von meinen Schülerinnen und Schülern, oh, der schon wieder mit seinen digitalen Ideen, aber ich habe darüber gar nicht nachgedacht, dass es digital ist, sondern ich habe eher darüber nachgedacht, wie kriege ich das didaktische Konstrukt, was hinter dem Thema steckt, und wie kriege ich das so hin, dass die Schülerinnen und Schüler Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen und Lust haben, auch tiefer zu gehen als nur den Buchtext, der ja irgendwann endet. Also das ist für mich so, ich habe eine Buchseite im Geschichtsbuch, das endet nach einer Doppelseite. Danach ist die Information weg. Ja, aber die Möglichkeiten der digitalen Welt sind ja, dass da überall, für mich sind da so überall so Plusse. Also wie man das so kennt, dass man darauf klicken kann und dann sieht man da nochmal Infos und da nochmal Infos. Und diese Möglichkeit den Schülerinnen und Schülern zu gewähren, ich denke, das ist meine Aufgabe als Lehrkraft.
Letzte Frage in dem Bereich. Was gab es für Rückmeldungen von den Schülerinnen selbst, vielleicht, weiß nicht, von Eltern, Kolleginnen?
Also witzigerweise war eine Rückmeldung bei einer anderen Lehrkraft. Ja, es wäre ja alles ganz schön, aber Sie könnten doch mal ein E-Book machen. Wir haben gerade ein E-Book bei Herrn Tobel im Unterricht gemacht. Das wäre total toll, wenn Sie das auch machen könnten. Also über eine andere Lehrkraft das mitbekommen, die hat mir das dann auch erzählt und hat mich gefragt, ob ich das irgendwie auch ihr gewähren kann, den Zugang. Und dann haben wir das geshared auch. Also ich kann auch jemand anderen dazu einladen. Und dann hat der in seinem Politikunterricht, hat er anderen auch Bücher erstellen lassen zu einem anderen Thema. Und über meinen Account, weil ich gesagt habe, ja, wenn die dazu Bock haben, komm, nimm meinen Account, mach das mal. Darüber ist es so ein bisschen entstanden, dass ich dann natürlich ein Feedback bekommen habe. Die Schülerinnen und Schüler waren wirklich angetan. Die hätten gern noch das nächste Buch gemacht. Ich habe dann gesagt, ich bin kein Freund davon, dass es andauernd wieder gemacht wird, sondern es muss immer wieder sowas sein, wieder was Neues, mal was anderes, ein anderer Zugang gewähren. Also das so eine Variabilität beibehalten und nicht immer wieder das Gleiche. Und aber die Rückmeldungen waren durchweg positiv. Die Eltern waren auch ganz angetan. Also die hatten zumindest, also keiner hat irgendwie gesagt, dass er das blöd findet, sondern es war eher so, ja, die haben auch noch was mitgenommen und gelernt. Und die Kinder waren halt auch stolz, es ihren Eltern zu zeigen. Wann zeigt ein Kind mal sein Plakat aus dem Unterricht, was er da irgendwie aufgehängt hat, seinen Eltern? Dann streiten sie sich erstmal darum, wer es mit nach Hause nimmt von den vier Kindern, die das vielleicht gestaltet haben. Und so hatten sie halt überall die Möglichkeit, es ist als PDF oder als sich vorlesen zu lassen. Der Book Creator ermöglicht es ja sogar, das vorzulesen. Also der liest das dann vor, den ganzen Text, wenn man das denn möchte. Klingt jetzt nicht so besonders toll, würde ich jetzt nicht empfehlen, aber es gibt die Möglichkeit. Ja, und wann hat man das? Ein Plakat nehme ich nicht mit nach Hause. Das kommt dann irgendwann in die große Tonne in der Schule. Und so ist es halt ein Produkt, wo man dann sagt, hey, ich habe das entwickelt gemeinsam mit anderen.
Für all diejenigen, die jetzt bis hierher gehört haben und sagen, kann ich mir noch mal genauer angucken, wie das geht. Hast du was ja, vorbereitet?
Hab ich.
Was ist das?
Ich habe eine Vorlage vorbereitet, wie dieses Projekt abgelaufen ist, also was man, welche Voraussetzungen dahinter sind, also was muss man beachten, also einmal die Book Creator App, also was ist da wichtig, so eine ganz kleine Einführung würde ich das mal nennen, was man machen muss, und dann einfach diesen Projektverlauf, also von der Themenfindung über die Gruppenarbeit, wie man die strukturieren kann, wie man Videokonferenzen einsetzen kann dabei, wie man das aber auch im normalen Präsenzunterricht einführen kann. Beurteilungskriterien, also den Kriterienkatalog, die Schülerinnen und Schüler entwickelt haben, hänge ich dran, würde ich aber an der Stelle immer empfehlen, dass die Schülerinnen und Schüler das selber machen. Ich würde ihn, also das kann man gerne als Vorlage nehmen, aber ich würde immer empfehlen, weil die Selbstwirksamkeit ist so viel höher, wenn die Schülerinnen und Schüler sich selber Kriterien gegeben haben, die sie dann erfüllen müssen. Nämlich dann kann man sagen, ja, dieses Kriterium habt ihr euch selbst gegeben, aber erfüllt ist es nicht. Wenn ich das Kriterium sage, dann ist es was anderes. Ja, das will ja der Lehrer. Aber wenn sie es selber sagen, dann haben sie eine ganz andere Ebene zu diesem Bewertungsmaßstab. Also das ist nur eine Vorlage. Und auch am Ende nochmal ein Abschluss, was mir wichtig ist, also so ein nice to know oder darauf ist zu achten, so am Ende dieses Prozesses, Feedback ist, würde ich immer sagen. Das ist für mich der Hauptaspekt aus diesem ganzen Prozess, dass man den Schülerinnen und Schülern auf diesem Weg begleitet. Deswegen habe ich das auch so als Pfad gestaltet. Das ist ein Pfad, wo die Schülerinnen und Schüler mit mir gemeinsam gehen und einen Prozess begehen in dem Sinne oder Prozess durchlaufen, der sie dazu befähigt, zu einem Produkt zu kommen. Und wenn das Produkt toll ist, und das war es zu 98%, dann sind die glücklich und die sind stolz darauf. Und das würde ich gern das ist einfach, das ist eine kleine Grafik, die dahinter steckt. Dann hänge ich noch die Bewertungsraster noch dran und mache noch ein paar Impressionen aus diesen Büchern, damit man auch einen Eindruck hat, wie es aussehen kann. Also so eine kleine Screenshot-Galerie. Und dann, ja, das als so, als kleiner Appetizer für jemanden, der dazu Bock hat. Und natürlich stehe ich auch zur Verfügung. Also wenn jemand da jetzt sagt, hey, ich habe Lust dazu, das zu machen, traue mich da noch nicht ganz ran, anrufen, anschreiben, sofort. Ich bin für alles zu haben.
Das ist total gut und hilfreich. Und ich hoffe, dass jetzt viele Menschen bisher genug Appetit bekommen haben, sich das jetzt genauer anschauen können und anfangen nachzukochen oder eigene Rezepte daraus zu entwickeln. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du das geteilt hast und auch nochmal die extra Zeit investiert hast, das nochmal aufzubereiten, hier für einen Podcast extra nochmal in ein anderes Bundesland zu kommen. Kann man ja hier vielleicht mal hinter den Kulissen verraten, etc. Alles Gute für deine weitere Arbeit, Johannes Tobel.
Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass ich über das Projekt sprechen durfte, für die Einladung. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich ermutigen, probiert es einfach aus. Es ist eine tolle Erfahrung, auch wenn es scheitert. Weil über das Scheitern lernen wir doch alle. Und ich glaube, das ist der Aspekt hinter allem, was da steht. Auch wenn es vielleicht jetzt bei mir total gut funktioniert, das wird vielleicht nicht bei allen so gut funktionieren. Aber lasst euch dadurch nicht entmutigen. Das ist etwas, was ein wirklich schöner Weg ist, wenn man dem bereit ist zu gehen.
Nichts mehr hinzuzufügen.